Hallo zu Da haben wir den Salat, dem Garten-Podcast von Früd rund um den eigenen Gemüseanbau. Mein Name ist Jens, gemeinsam mit meiner Kollegin Marlene aus dem Früd-Team haben wir hier im Podcast regelmäßig Expertinnen und Experten zu Gast, die ihr Gartenwissen weitergeben. Und meinen heutigen Gast möchte ich zum Einstieg direkt zitieren. Wir müssen den Boden ernähren, damit er uns ernähren kann. Das sagt Trudi Borsos, die mir heute aus Kroatien zugeschaltet ist und die ich hiermit herzlich begrüße. Hallo Trudi.
Hallo Jens und alle, die es hören werden.
Trudi, du bist bekannt als die Tomatenkönigin vom Balkan und auch eine der Gärtnerinnen, die im Buch Tomatenlust von Ute Studer vorgestellt wird. Und Ute hatten wir ja neulich im Podcast zu Gast. Ich war ganz begeistert von diesem Kapitel über dich und als wir uns dann unterhalten haben, habe ich festgestellt, dass du nicht nur sehr viel über den Tomatenanbau weißt, sondern noch mindestens genauso viel über Boden, Bodenfruchtbarkeit und natürliche Nährstoffkreisläufe. Und dann dachten wir beide, lass uns doch daraus mal eine Podcast-Folge machen. Und das setzen wir heute in die Tat um. Und das freut mich sehr. Zunächst würde ich aber gerne etwas mehr über dich erfahren. Du bist ja Schweizerin, lebst aber in Kroatien. Wo denn genau und wie hat es dich dorthin verschlagen?
Jein. Ich bin in zwei Welten. Also mein Mann ist verstorben und ich habe hier einen Garten, den ich in Zürich leider nicht mehr habe, weil der kaputt gemacht wurde. Und habe hier im Landesinnern von Kroatien, in Slavonin, einen Garten, der mich nicht immer braucht und ich damit die Freiheiten habe, ein bisschen Flüge zu sein. Das Grundgestell dazu hat mir vor etwa guten 30 Jahren die Bioterra gebracht, indem ich dort Gartenbesuche, Kurse besucht habe, nachdem ich beim Arzt auf ein Buch von John Seymour kam, der einfach so toll die ganze Natur beschreibt und was möglich ist in der Vielfalt. Dann bin ich über den Biogarten von Marie-Louise Kreuter noch tiefer hineingerutscht und dann die Kurse bei Bioterra, wo ich dann auch die Kursleiterausbildung gemacht habe, hat mich noch mehr den Ärmel reingenommen, so dass dann natürlich einfach die Fortschritte vorgegeben waren. Und nachdem der Zürcher Garten wegfiel, gab es einen Feriengarten, das heißt, drei, viermal im Jahr kam der Garten Besuch von mir über und ich habe bemerkt, aha, wenn ich im Frühling Paprika sehe und Tomaten auf Stroh mache, dann kann ich im Oktober in den Ferien wieder ernten. Und das ist natürlich sehr bequem und hat mir dann auch geholfen, die Natur zu beobachten und zu sehen, was passiert, wenn man nicht, wie gelernt, immer dauernd irgendetwas am Garten herumfummelt.
Also das interessiert bestimmt viele, so ein sorglos Garten, der sich im Prinzip um sich selbst kümmert. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Hast du denn schon als Kind Gemüse angebaut oder wie bist du dazu gekommen?
Also ich bin ein richtiges Stadtkind. Meine Mutter hatte einen kleinen Garten, Vorgarten mit Blumen, was schön war. Das war ihr aber auch ihr Reich, verstehe ich heute total, weil ich lasse auch nicht gern jemanden in meinen Garten. Der Garten soll, habe ich bemerkt, für mich nach Charakter sein. Also mein Garten soll für niemand ein Vorbild sein. Er soll nur zeigen, was alles möglich ist, wenn man mit und nicht gegen die Natur arbeitet.
Mhm. Und kannst du diesen Garten mal beschreiben, wie es dort aussieht?
Der Garten jetzt im Oktober ist entweder schon mit Herbst Wintergemüsen besetzt oder noch mit Sommergemüse am Wachsen und so langsam am Ende zu gehen. Was mir hilft, weil alles, was ich wegnehme von diesem Garten, kommt gerade hinter mir oder neben mir wieder in die Erde oder auf die Erde, besser gesagt, und ernährt die Bodenlebewesen auch über die kältere Jahreszeit, schützt vor Wind, hilft dem Regen in die Erde zu gehen, zu fließen, so ein Reservoir für den Sommer, die trockenen Zeiten anzulegen. Gegossen wird bei mir wirklich nur, wenn die Setzlinge oder die Saat in die Erde kommt und dann aber richtig die Setzlinge selbstverständlich auch zuvor gewässert werden, damit der Ballen einfach so viel Wasser in sich hat, dass das wochenlang hält. Und das funktioniert nach dem guten Andrücken natürlich. Also ein bisschen Hand geben muss ich schon noch. Aber es funktioniert, wenn man im Ganzen denkt, weil die Sonne kommt nicht an das Wurzelwerk in der Erde. Wenn dieses feucht ist, das verdunstet nicht. Wenn der Boden geschützt ist, verweht es nicht. Also eigentlich wirklich das Waldsystem nachgeahmt.
Dazu kommen wir jetzt gleich auch nochmal. Aber noch kurz zu deinem Garten. Wie groß ist der denn? Also wie können wir uns das vorstellen? Du hast ja schon eine gewisse Fläche.
Sehr unterschiedlich groß. Also inzwischen, wo ich merke, was alles möglich ist, habe ich auch Wannen, Mörtelwannen mit Löcher unten reingebohrt, wo auch das System vom Hügelbeet nachgeahmt ist, wo ich dann auch in geschütztere Filter im Herbst, Winter stellen kann. Und somit die Quadratmeterzahl, also es ist sicher über 300 an einem Garten. Ich habe noch einen absoluten Sorglosgarten, der wirklich nur im Frühling von mir bewirtschaftet wird und danach komme ich nur zum Ernten.
Wow.
Also es sind genug Gärten da, es geht so nach meinem Wunsch. Es hat auch eine Obstanlage, welche mein Mann früher machte und ich schaue jetzt, wenn ich da bin, wie ich was wann machen kann, da ich ja zwischendurch eben auch in der Schweiz bin.
Und du bist nach eigener Aussage Tomaten verrückt. Wie viele Sorten hast du denn im Garten aktuell?
Also pro Jahr werden im Garten so um die 350 Sorten angebaut. Auch da wieder, also die leben recht gut ohne mich. Ich bin einfach in der Hauptsaison, bin ich natürlich da. Also ich kann im Frühling setzen, wachsen lassen, zwischendurch mal wieder weg und dann wieder da. Und das Hochbinden, das geht relativ einfach. Das mache ich entweder, wenn ich sie hochbinde mit einem Haken und der Schnur, oder dann wachsen sie auf Mulchmaterial und Stroh. Das wächst, da ist die Natur wirklich sehr, sehr großzügig. Und vor allem muss ich sagen, wenn ich die Tomaten pflanze, genau dasselbe wieder. Die Setzlinge sind dann zuerst im Wasserbad, wenn nötig, mit Löwenzahnjauche oder Brennnessel ist mir dann zu früh, aber Wiesengrasjauche gestärkt kommen sie in die Erde, das Erdloch wird gut eingeschwemmt und dann bekommen sie 6 Wochen von mir nichts mehr.
Okay.
Mindestens.
Damit sie lernen, damit auch umzugehen und dann funktioniert es auch.
Ja, sie lernen vor allem das Wasser suchen zu gehen, die Wurzeln gehen dem Wasser nach. Und das ist schon etwas, was ich für die Zukunft extrem wichtig finde. Man kann auch zum Beispiel, wenn man sehr arme Erde hat, zum Beispiel Brennnesseln frische ins Loch geben, dann ein bisschen Erde darüber und dann die Pflanzen setzen, dann hat man die Langzeitdüngung auch schon dabei.
Du hast gerade schon gesagt, du willst mit der Natur gärtnern und nicht dagegen. Oder im Vorgespräch einen schönen Satz gesagt, ich bin nicht der General im Garten.
Absolut nicht. Ich bin der Arbeiter, der dem gezeigt wird, was zu tun ist.
Aber ein gewisses Wissensfundament braucht man ja trotzdem. Also
absolut.
Wo fängt es an, wo hört es auf, wo hört das Wissensfundament auf, das sinnvoll ist und wo hört aber dann, oder wo fängt das Bauchgefühl oder die Natur an? Kannst du da über deine Philosophie ein bisschen was erklären, Mann?
Ja, also ich vergleiche es sehr gerne mit dem Autofahren. Man geht in die Fahrstunden, lernt Autofahren und oh je, man sitzt allein im Auto und dann was? Und dann braucht es sehr viel Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, beobachten, was um einem herum passiert, was ja Zeit braucht und das ist im Garten genau dasselbe. Natürlich haben wir genauso Bücher, eben wie der Biogarten oder natürlich Bioterra war ich ja also jahrzehntelang Mitglied, haben mir da sehr viel geholfen. Und dann kommt dazu, dass man dann natürlich die Vermehrung interessiert. wie man Samen nehmen soll. Es ist halt wirklich das Ganze. Man muss quasi wieder zum Auto gehen. Man muss den ganzen Motor kennenlernen, damit das Äußere dann auch gut passt und alles zusammen in Harmonie fährt. Ist wirklich vergleichbar. Und da hilft das Auge und das Beobachten des Wetters, die Standorte des Gartens, wenn es auch nur ein Balkon ist. Es hilft einfach, den richtigen Moment für die Arbeiten zu finden. Also zum Beispiel, früher habe ich wirklich gesehen, Monat, okay, Mondstand, jetzt muss ich hacken oder jetzt muss ich sehen, was mich persönlich total gestresst hat. Also ich fand dann, ui, ich muss ja auch noch arbeiten, jetzt kann ich nicht, was ist, schlechtes Wetter, mein Plan ist für nichts. Dann habe ich peu à peu gemerkt, dass ich ja eigentlich selbstständig denken kann und dass die Erde mir da sehr viel hilft. Plötzlich sah ich Pilze, rote Pilze in meinem Garten im März. Ich zuerst dachte, es ist Plastik, habe ich den Pilz berührt und er fiel auseinander. Dann habe ich in der guten Gruppe, wo ich wirklich sehr viel über Flächenkompostierung und Pilze im Garten, diese ganzen Zusammenhänge, welche das wirklich lebenswichtige Netz im Garten bauen, was nicht ich bin, sondern die Natur, habe ich in dieser Gruppe, wo ich seit etwa 6-7 Jahren dabei bin, kennengelernt, weil es so viele Menschen gibt, die ein Wissen haben, was ich nicht hatte. Und ich merke, dieses Zusammenspiel von Fragen, Erfahrungen, hat mir sehr viel Freiheit gegeben. Das heißt, wenn ich etwas nicht weiß, kann ich fragen. Diese roten Pilze übrigens waren die Zeichen, Achtung, die Natur beginnt zu arbeiten. Wir sind bereit. Mhm. Und das ist eigentlich so toll, weil ich kann dann nicht zu früh oder zu spät sein. Wenn ich sehe, au, der Boden ist mal so weit, dass es Pilze gibt, die mir Zeichen geben, dann weiß ich, aha, okay, jetzt kann ich beginnen mit Säen. Und das ist wetter- und ortabhängig. Und deshalb diese Zeiten, die teilweise angegeben werden, es ist ein Leitfaden, aber man soll selber schauen, wie es bei einem ist. Ganz wichtig.
Ah, ja, solche Zeigerpflanzen spielen ja eine wichtige Rolle bei der Permakultur auch, oder?
Genau. Also viele, es hat viele solche Zeichen. Also Brennnessel zeigt natürlich sehr viel Stickstoff an und deshalb sollte man zum Beispiel zurück zu den Tomaten nicht zu früh mit Brennnesseljauche beginnen, weil das gibt en masse Blätter und keine Blüten oder weniger Blüten. Also der Frühling zeigt uns, zuerst kommt der Löwenzahn. Löwenzahn ist so stärkend und aktivierend und reinigend. Und das ist auch das, was die Erde braucht. Also wir sind ein Teil dieser Erde und wir haben viele Gemeinsamkeiten, nur haben wir es ein bisschen verlernt. Und da müssen wir uns wieder finden. Und also der beste Lehrer, den ich hatte, im fortgeschrittenen, selbstständig denkenden Weg des Gärtnens war und ist wirklich die Natur. Und das ist faszinierend.
Und dann lernt man selbst nach Jahrzehnten noch dazu.
Dauernd. Also ich hatte letzte Woche eine Gruppe hier aus lauter Biogärtnern und habe einen Pilz, also ich habe viele Pilze und ich weiß, die einen sind einfach Zeiger für Feuchtigkeitspilze etc. so. Und ich wusste nicht, ist es essbar oder nicht und habe einen Pilzkenner in den Garten geschickt und er hat gesagt, ah, das schaut man, das ist ein Waldpilz, das ist ein Waldchampignon, kann man nicht essen. Mich freut das, weil ein Waldchampignon in meiner Gartenerde, meine Erde ist wie im Wald, was will ich Besseres? Also freue ich mich auf den Pilz, obwohl ich ihn nicht essen kann, aber er zeigt mir, die Erde ist okay.
Sehr schön.
Und das bedingt, das zeigt auch, dass die Nahrung da ist für die Erde. Das ist ganz wichtig. Die Erde, der Boden, die Ernährung der Erde und des Bodens, das ist wirklich das A und O. Und leider etwas, was so vergessen worden ist mit all den Düngen, die man kaufen kann. Und dabei hat man alles in einem Garten um sich oder sogar auf einem Balkon. Jegliche verrottbaren Abfälle von der Küche, Kaffeesatz, die Würmer lieben Kaffeesatz, die vermehren sich viel besser wirklich mit Kaffeesatzzugaben im Kompost, wenn man eine Wurmfarm hat. Und man kann damit den Humusgehalt steigern, man kann die Mineralstoffe steigern. Alles, was wir zum Essen ja auch suchen von der Nahrung, ist in den Schalen, die wir sonst teilweise sogar in den Grünabfall werfen, da und kommt unseren Bodenlebewesen und unserer Ernährung wieder zugute.
Lass uns da doch mal direkt einsteigen. Also Boden ist ja wortwörtlich die Grundlage des Gärtnerns und deswegen kommt dem Boden natürlich auch so eine wichtige Bedeutung zu.
Absolut.
Eine deiner wichtigsten Methoden ist die sogenannte Flächenkompostierung. Was bedeutet das denn genau?
Ja, es ist ein großes Ganzes. Die Flächenkompostierung beinhaltet, ich sage es jetzt mal querfeldein, es beinhaltet mal eine intensive Bepflanzung, egal ob ich das mit Nahrung haben möchte für mich oder für die Bodenlebewesen, sagen wir auch mit Beikräutern. Ist auch Ernährung, weil es zeigt ja dann wieder, was der Boden ist und was er braucht oder was er zu viel hat. Eine dauernde Bepflanzung, eine dauernde Kompostierung an Ort und Stelle, also zum Beispiel, ich will etwas setzen, reiße da diese Beikräuter oder was am Absterben ist, ab, raus. Oder schneide es raus, wenn ich die Wurzeln in der Erde behalten möchte, weil die ja das Regenwasser auch besser wegleiten in die Tiefe. Und es kommt eigentlich einfach daneben wieder an Ort und Stelle. Oder es gibt eine sehr gute Variante bei Menschen, die Probleme haben im Garten mit Schnecken, dass man mit all dem feuchten, angerotteten Material einen Rahmen bilden kann, also alles an den Rand herausschieben und in der Mitte mal leicht aufrauen, mit der Hacke die Erde aufrauen, etwas antrocknen lassen, damit eventuelle Schneckeneier vertrocknen können. Und alle Tiere, die diese Feuchtigkeit lieben, wie Schnecken zum Beispiel, gehen unter diesen Mulch, weil dort haben sie alles, was sie wollen. Und ich kann dann in die Mitte schön meine Pflanzen setzen oder säen und bekomme mit diesem Rahmen außen frischen Kompost bis Ende Jahr wieder, wenn ich jetzt anfange. Also bis Ende nächste Saison natürlich so. Verrottet, und das ist die Ernährung von allem, was der Boden beinhaltet. Und es ist einfach die Decke, die Schutzdecke über die kühleren Jahreszeiten, womit die Bodenlebewesen fast ganzjährig durcharbeiten können. Also Sonnenblumenstängel, die geschreddert werden, oder Laub, oder Küchenabfälle, alles, was verrottbar ist, kommt wieder auf die Erde. Wenn man nichts pflanzen möchte, bitte einfach gut abdecken. Mhm. Und wenn man Nachbarn hat, die vielleicht, ja, Zitronenfrüchte sind so ein Thema speziell, weil die größtenteils, wenn sie nicht bio sind, gespritzt sind. Aber es gibt den Tipp, wenn man da dann, also Terra Preta, das heißt mit Holz oder Pflanzenkohle angereichertes Material reingibt, in homöopathischer Menge, das ist nicht die Menge, die gut ist, sondern es soll gut gemischt sein. Diese Kohle hat den Vorteil, dass sie Giftstoffe an sich binden kann. Und ich esse auch Bananen. Meine Bananenschalen kommen immer entweder in die Wurmfarm oder in die Flächenkompostierung, leicht verteilt, damit alle Tiere etwas davon haben.
Mhm. Zum Thema Terra Preta und Pflanzenkohle und wie du das machst, kommen wir auch gleich nochmal. Ich würde nochmal ganz kurz zurückgehen zur Flächenkompostierung, ob ich das richtig verstanden habe. Also im Prinzip ist der Hauptunterschied, das, was ich normalerweise auf meinen Komposthaufen packe ich direkt auf das Beet verteilt und kann dort im Prinzip auch das Gleiche benutzen. Was sind jetzt aber die Unterschiede zu Begriffen wie Gründüngung oder Mulchen? Also ist das zum Teil das Gleiche? Hat das eine andere Funktion? Wie grenzt sich
das ab? Ich mulche auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas frisch anpflanze, dann kommt bei mir dort nach dem guten Eingießen und Andrücken der Pflanzen, kommt dort trockenes Mulchmaterial hin. Außen ist mein feuchter Rahmen und innen ist es trockenes Mulchmaterial. Aber nach 2-3 Wochen, wenn ich sehe, die Pflanzen sind gut angewachsen, kommen dort wieder meine Küchenabfälle hin.
Okay.
Das ist dann immer noch besser für die Tiere, die gerne solche Sachen fressen, als meine jungen Pflanzen.
Okay. Und an welchen Stellen hast du dann überhaupt offene Erde? Nur dort, wo etwas mal absichtlich trocken sein soll? Oder nirgendwo?
Nirgends. Nein. Also, und das ist ja dann kurzfristig. Das geht ja dann über einige Stunden, bis ich wieder setze. Nein, eigentlich ist es ein fortdauernder Lauf. Also ich nehme jetzt zum Beispiel, ich schneide einen Salat ab. Salat ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Aussage, weil ich ernte den Salat bis 3-mal. Ich lasse das Herz unten flach stehen und dann treibt er aus und ich habe dort wieder Salat. Aber ich kann neben dem Salat, weil der ja dann weniger Platz braucht, Radieschen säen. Und dann kann ich Radieschen säen, essen. Und Radieschen übrigens auch noch interessant, das junge Radieschengrün ist gesünder als Radieschen. Also bitte nicht wegwerfen, kompostieren, Flächenkompost, klar, gute Sache, aber selber in ein Smoothie mischen, für sich selber, für das Immunsystem sehr unterstützend. Oder dann eben einfach zwischendurch, bei Tomaten zum Beispiel, kann man einen Sellerie oder Kräuter, nicht diese Monokulturen, Vielfalt ist das, was der Garten braucht. Unsere Monokulturen haben Giftspritzereien gefördert, dass es weh tut und die Erde ja größtenteils tot ist.
Ja.
Wir müssen den Schritt zur Mutter Natur und Mutter Erde, welche unsere Nahrung gibt, wirklich unterstützen, weil wir leiden am meisten darunter, wenn wir nicht mehr gutes Essen haben. Mhm.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Du hast gerade schon Terra Preta angesprochen und auch den Begriff Pflanzenkohle genannt. Was ist das und warum ist das so wertvoll?
Es hat mehrere Gründe. Erstens mal ist es eine Chance, alles Material, was ich so nicht unbedingt gebrauche, auf eine sinnvolle Weise wieder in den Garten zurückzugeben. Das heißt, also wenn ich im Frühling das hohe, verdörrte Gras habe und ich daraus Kohle mache, habe ich das Material, wenn ich eine Blumenwiese möchte, der Chance gegeben, eine Blumenwiese zu bekommen, habe aber das Material mit seiner teilweise dann ja auch wasserspeichernder Wirkung, weil Kohle kann 5-mal mehr Wasser speichern als Erde. Und es desinfiziert, so dass ich zum Beispiel die Kraut- und Braunfäule, welche ja alle fürchten, obwohl ich all meine Tomatenreste auch an Ort und Stelle lasse, nicht habe. Und das seit Jahren. Und das, obwohl ich nicht immer da bin und irgendetwas Milchiges oder weiß ich was spritzen kann. Also von dem her ist Kohle auch ein Reservoir für die Tiere, weil die Tiere brauchen in der Erde auch Feuchtigkeit. Und das sind so Depot, die den Tieren dann auch die Arbeit erleichtern in der Erde.
Und wie stellst du deine Pflanzenkohle her?
Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ich habe schon einiges ausprobiert. Das meiste mache ich in einem alten Buttertopf, der ist aus Email. So ein 30-Liter-Topf. Und da ist der Boden ist jetzt langsam durch, aber das spielt keine Rolle, weil ich stelle ihn ja dann auf die Erde und fülle ihn mit trockenem Material. Egal, ob es Pflanzen oder Holzkohle. Holzkohle wird dann aus Ästen, Astschnitt gemacht, den ich ein halbes Jahr trocknen lasse. Und dann entweder in diesen Topf gebe, der hat einen Deckel mit Luftlöchern oben, Und dort kommt dann das Gas raus. Also wenn ich das entzünde, dann wird das von oben nach unten entzündet, bis es eine gewisse Glut hat. Und dann wird der Deckel draufgegeben, dann entsteht das Gas. Aber die andere Variante ist, dass ich in die Erde ein konisches Loch grabe und dort zum Beispiel Holz, wenn ich mehr haben möchte oder mehr verwenden muss, weil ich so viel Obstschnitt habe, dann werden die Äste aufgestapelt und dann von oben nach unten angezündet. Und wenn die Glut weiß ist, wird es entweder mit Erde zugemacht, und zwar recht dick, dass kein Rauch rauskommt, muss man manchmal sogar 2-3 Tage nachbessern, dann ist das wirklich ein inneres Köhlen, wie man es kennt. Oder man kann es dann mit, wenn die Glut weiß ist, mit Wasser ablöschen. Dann hat man erstmal Kohle. Die sollte man dann noch aktivieren. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also eines ist, dass man zum Beispiel vom Kompost, von der Komposterde, ob es Flächenkompost oder Kompost ist, das Wasser anreichert und das damit verteilt. Es gibt Leute, die geben Urin dazu. Oder es gibt auch extra Präparate, die man kaufen kann, was ich persönlich nicht nötig finde. Aber das gibt verschiedene Varianten und das muss dann auch wieder zum Charakter vom Gärtner passen.
Kaffeesatz hast du vorhin, glaube ich, auch nochmal empfohlen. Die Würmer lieben das, glaube ich, gell?
Ja, Viagra der Würmer nenne ich das. Ja, genau.
Das Potenzmittel.
Es ist so, es ist nicht blau, es ist braun, aber es ist wie für die Hühner die Steine. Würmer haben ja keine Zähne und sie müssen das verarbeiten. Und eine Mistzugabe, das bedingt auch, wenn man das mit Flächenkompostierung machen möchte, kann man dünn immer etwas abgelagerten Mist dazugeben oder auf den Komposthaufen natürlich auch oder in der Wurmfarm. Welche teilweise auch ganz einfach herzustellen ist. Die Natur hat mich das gelernt, nachdem ich einige Behälter gebraucht habe, um eine Wurmfarm zu haben. Habe ich mal bemerkt, dass ich 3 Wochen mit Abwesenheit das geschnittene Gras, welches mein Schwager hingelegt hat, liegen blieb. Und als ich zurückkam und das verteilen wollte, hatte ich weiß nicht wie viele hunderte Würmer darunter. Und da habe ich dann angefangen, eben mit Küchenabfällen, Kaffeesatz und so nachzuhelfen. Und das gab wunderbare Erde. Also es ist nicht, man muss immer etwas draufgeben, dass die Feuchtigkeit erhalten bleibt. Aber es soll nicht nass sein, es soll nur feucht sein. Und dann bekommt man gratis und franco von der Natur tolle, tolle Wurmkomposterde, welche einfach hilft, den Humusgehalt, welcher nur ein kleiner Teil der Erde ist, und jedes Mini-Prozentchen wichtig ist, erhöhen kann über die Jahre. Es geht nicht über Nacht, muss es auch nicht, Natur braucht Zeit.
Dann lass uns doch mal vielleicht durch deinen Jahreskreislauf gehen. Du hast mir so eine Skizze geschickt, was du in den jeweiligen Jahreszeiten machst und welche Rolle dann eben diese Bodenaktivierung und die Fruchtbarkeit spielt. Mhm. Und vielleicht können wir das ja einfach mal so chronologisch durchgehen. Willst du im Frühling starten mit dem Jahresbeginn oder jetzt im Herbst?
Ja, ich würde im Herbst starten, weil es ist am einfachsten im Herbst.
Ja, perfekt. Dann starten wir. Ich meine, jetzt passt ja jetzt auch jetzt zur Jahreszeit. Wir haben jetzt Herbst. Dann lass uns im Herbst starten. Was machst du jetzt gerade im Garten?
Alles Material, aber wirklich alles Material, was anfällt. Eine kleine Ausnahme ist mit Walnussblättern. Die sind auch nicht zum Verbrennen, viel zu schade, wirklich. Die kommen auf einen separaten Haufen aus 2 Gründen. Erstens einmal, die Igel können sich in diesen Haufen ein bisschen von ihren Milben befreien. Es hat einen Gerbstoff in den Blättern, das mögen die nicht und gehen dann ein. Und dazu kommt, dass nach 2-3 Jahren diesen Kompost wunderbar für Zitrusfrüchte ist. Also nicht verbrennen, sondern einen separaten Haufen machen und den Tieren etwas zuliebe tun. Alles andere, was anfällt, letzter Grasschnitt noch, Küchenabfälle, alles weiterhin auf die Beete verteilen. Ich zerkleinere es einfach, weil es also leichter zu handhaben ist für mich, von Hand einfach rupf, rupf. Das hilft einfach, dass die Decke über der Erde etwas höher ist. Also bei mir wird die teilweise wirklich 5-6 cm hoch. Dort, ausgenommen dort, wo Gemüse wächst, dort ist es dann dünner, weil im Winter, wenn man Wintergemüse möchte, dann sollte dort etwas Luft sein zwischen Erde und Gemüse, damit sie nicht faulen. Wenige Gemüse, außer gerade Kopfsalat oder so, oder Tomaten natürlich, die sind nicht winterhart. Aber es gibt jede Menge Asiasalate, und da habt ihr ja einen ganz tollen Podcast mit Wolfgang Palme, der das wirklich seit Jahren studiert und er wirklich sehr viele hilfreiche Tipps gibt, welche ich auch umsetze. Und zum Beispiel der Grünkohl, den hatte ich bis zum Hagel letztes Jahr 3 Jahre dieselben Pflanzen. Das gibt also wirklich Gemüse, die man dann viel mehr ernten kann. Zum Beispiel der Grünkohl ist dann jetzt im Herbst, Winter die Blätter. Im Frühling gibt es junge Triebe. Dann kommen die Knospen wunderbar zum Essen. Dann kommen die Samen, kann man als Jung auch gut essen. Und dann kommen wieder die Blätter. Und das wächst 3 Jahre, es ist dann ein halber Baum, also so ein wurziger, würziger, wunderbar reich tragender Baum, wo man gar nichts machen muss, außer einfach die Nahrung zur Verfügung stellen, welche die Erde bietet. Und das ist für jetzt, was wir jetzt machen, bis zum Frühling, das ist das, was uns im Frühling ermöglicht, auch Mischkulturen zu machen, welche laut alten Büchern, die ich jahrelang so gemacht habe, nicht nötig sind. Also bei mir versammelt sich der Petersilie zum Beispiel neben Salat. Passt von der Mischkultur nicht zusammen. Die Natur weiß es besser als ich. Ich habe luftige Erde, dass meine Karotten in die Tiefe wachsen können. Dass die Wurzeln Nahrung finden. So, dass ich eigentlich im Frühling gar nicht viel düngen muss. Das heißt eigentlich gar nicht, außer dann vielleicht mit den Jauchen und dem Tee, je nachdem, was ich brauche. Und diese Arbeit hält durch bis zum Frühling. Das heißt, eigentlich geht diese Arbeit das ganze Jahr durch. Man hat einfach im Herbst am meisten Material. Mhm. Und ja, nichts wegwerfen. Die Erde ist so dankbar, und das ist etwas, was ich auch mit der Zeit erst gemerkt habe, dass alle schwärmen vom Wald, vom Waldboden, aber niemand macht, oder wenige machen es so, dass es wirklich auch so ist. Mhm. Und wenn man das mal spürt, dass meine Kartoffeln zum Beispiel kann ich wirklich von Hand herausnehmen, weil die Erde so locker ist, nicht nass, sondern locker genährt. Und da ist wirklich halt der Zusammenhang mit der Flächenkompostierung, mit dem Bepflanzen, mit dem Terra Preta-System, mit der Holzkohle, Pflanzenkohle. Das sind alles Teile, die die Tiere aktivieren, welche für uns die größte Nahrung machen, Arbeit machen, Entschuldigung. Und wir dann einfach, wenn es vom Frühling dann mit dem intensiven neuen Säen weitergeht, wobei auch da Wintergemüse über den Frühling rauswachsen kann, wenn er mehrjährig ist sowieso, und die Bodenerwärmung natürlich auch größer ist mit den Frühlingsstrahlen, weil Material da ist. Es ist immer in Arbeit, und das hilft uns sehr viel, dass dann später, wenn weiter immer Abfall in Anführungszeichen zerrottbares Material in die Erde kommt, dann ist das ein laufender Prozess, der dann in den Sommer hineingeht, wo natürlich Frühling, Sommer, Spätsommer viel gemulcht werden kann, weil man Material dann da ist, mit in Form von Grasschnitt, Kaffeesatz, Eierschalen, gemahlene übrigens, Calcium, bereichend ist gut, wenn man es auch das ganze Jahr immer ein bisschen, ich mache es mit dem Mörser klein, verteile es immer, weil es braucht seine Zeit, bis es aufgelöst wird in der Erde, aber es kommt alles ans richtige Ort.
Also eine ordentliche Schicht organisches Material hilft natürlich diesen Bodenlebewesen aktiv zu sein. Du sagst aber auch, man soll im Herbst den Sonnenverlauf beobachten.
Genau.
Warum das denn?
Also, wenn ich jetzt im Herbst sehe, wo dann im Winter noch die Chance ist, wo die Sonne gut hinkommt, dann kann ich jetzt dort beginnen, noch bis Mitte Oktober Herbst-Wintergemüse zu setzen. Und das braucht Sonne, damit die Fäulnis nicht entsteht. Also es muss die Chance haben, aufzutauen, auch im Winter, weil, und da muss man wirklich Acht geben, das sagt, ist nicht meine Weisheit, das ist wirklich von Wolfgang Palme, die Zellen zerstört werden, wenn man gefrorenes Gemüse anrührt. Und man soll deshalb dort, wo die Sonne gut hinkommt, ungeniert und mit bestem Gewissen und großer Freude, dass man dann das eigene frische Gemüse hat. Es ist wirklich umsetzbar. Man muss es halt ein bisschen höher setzen und eben da muss man sich ein bisschen einlesen oder einhören bei euch. Dann weiß man, was das Gemüse braucht. Und es gibt dank den vielen Asia-Gemüsen wirklich eine große Palette, was da möglich ist. Und dann braucht es die Sonne, damit wir das genießen dürfen und auch, dass die Erde dort weiter aktiviert ist. Das ist wirklich ein Vorteil. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Winterbeet gemacht, zum zeigen, was alles wachsen kann, also auch bunt gemischt. Und die Erde, ja, die Sonne kommt hin, aber ich weiß nicht, wie lange, ob es reicht, dann wirklich im Spätherbst, Winter, habe ich große Steine daneben gelegt und etwas Sand gestreut, dass die Bewässerung einfach besser ist. Also man soll einfach beobachten, wie die generell das ganze Jahr, wie zum Beispiel Feigen, setzen viele Leute dorthin, wo am Frühling zuerst die Sonne kommt. Und dann sind sie traurig, weil die verfrieren danach, weil der Start ist zu früh. Also lieber bei Feigen einen Abend- oder Mittagssonnenplatz finden, als den Morgensonne und dann ist es kalt. Die wachsen und reifen sehr gut, wenn sie die Mittags-Abendsonne haben. So ist das mit vielen im Garten. Sommergemüse zum Beispiel habe ich jetzt angefangen, dieses Jahr an Plätze Hochbeete zu machen, wo die Sonne zwischendurch 4 Stunden nicht hinkommt. Und sie wachsen wunderbar. Also es ist wirklich... Man muss spielen mit der Natur, man muss ausprobieren und man soll nicht fixiert sein, wenn man die Chance hat, beweglich zu sein. Ich habe Hochbeete, die ich kann nicht auseinandernehmen und zügeln, wenn ich nicht ganz zufrieden bin. Und ich sehe einfach, dass jetzt meine Peperoni, die ich erst vor 2 Monaten in dieses Beet stellen konnte oder pflanzen konnte, jetzt am Reifen sind. Und das waren total vernachlässigte Setzlinge, weil ich wieder mal weg war. Und die sind jetzt wirklich so 10, 15 Zentimeter lang und werden mich noch lange erfreuen.
Schön.
Beobachten ist wichtig.
Beobachten und lernen und dann auch entsprechend handeln. Jetzt waren wir im Herbst und begeben uns so weiter durch deinen Jahreskreis. Es wird kälter, es geht in den Winter. Was bedeutet das für dich, deinen Garten und deinen Boden?
Also Blätter kann ich ja, wenn ich da bin, relativ lang zusammennehmen. Also Blätter kommen immer wieder oder dann eben auch jetzt, im Herbst gibt es noch einen Ausschnitt. Die kommen dann halt, also ich liebe es, diese Äste einfach am Rand irgendwo liegen zu lassen, damit die Tiere sich auch noch verstecken können. Und die werden dann im Frühling erst zu Holzkohle gemacht oder für eine, wirklich für ein Nest für die Tiere auch liegen gelassen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, kommt immer auf den Platz drauf an. Aber das Decken der Erde ist, egal ob es mit Pflanzen, Gründüngung, Mulch, Kompostierung, Flächenkompostierung ist, das ist wirklich bis zum Winter und über den Winter, außer den Stellen, wo dann das Wintergemüse ist, sehr, sehr wichtig. Mhm. Wir sollten eigentlich von Garten gar keinen Abfall haben. Also ich bin sogar inzwischen so verrückt und nehme auch alles Blühende, Beikraut, und lege es an den oberen Rand der Beete, weil darunter hat es schon eine dicke Mulchschicht und das fault. Also es fault nicht, aber es kommt nicht zum Keimen. Es ist zu feucht zum Keimen, es verkompostiert sich dann. Und wenn dann mal zwischendurch etwas wächst, ja wunderbar, dann habe ich ja wieder neues Mulchmaterial.
Und deine Pflanzenkohle, kommt die jetzt erst zum Einsatz oder machst du das auch schon im Herbst?
Also die hat jetzt wieder begonnen. Also ich mache das, die Kohle ist eigentlich für mich ein Thema Winter, also Frühling und Herbst. Und verteile es dann, weil es dann halt einfach wirklich im Ganzen kompostiert. Im ganzen Prozess der Zersetzung ist es dabei. Und das ist ja dann, also ich köhlere das und dann gehe ich ganz einfach mit den Füßen, trampe ich auf der Kohle rum, bis sie gemahlen ist. Und dann wird sie wirklich einfach mit, wie Samen eingestreut wird es auf den Kompost. Und muss man aber, also ich hätte nie so viel Kohle, dass ich da alles jedes Jahr das ein oder zweimal oder sogar alle zwei, drei Jahre reicht nicht, ist auch nicht nötig, weil die Kohle zersetzt sich extrem langsam. Man weiß ja von der Terra Preta, die man im Amazonas gefunden hat, dass die Jahrhunderte alt oder Jahrtausende sogar alt ist und immer noch in Spuren da ist. Also zu viel ist nie gut. Es soll eine bunte, gute Mischung sein. Mhm. Und man sieht es der Erde an, man spürt es, man sieht das Leben. Sehr schnell übrigens auch. Also ich weiß, mein erstes Beet, das ich gemacht habe, das war mindestens einmal gemacht. Und das war, bis der Brunnen dann gebaut wurde von meinem Mann, war das perfekt in der Krümelung. Das war wunderbar, da konnte ich das Beet in einer halben Stunde vorbereiten und fertig war's. Also es lohnt sich, diesen Aufwand zu betreiben, weil es wird immer leichter. Inzwischen bin ich fast eine faule Gärtnerin.
Aber es ist doch schön, wenn man sich das erlauben kann. Ja, also Zeit ist ja bei vielen unserer Gärtnerinnen und Gärtner aus der Community, wenn wir sie fragen, was sind deine größten Probleme im Garten, dann kommt immer wieder der Faktor Zeit. Also man könnte viel, viel tun. Und meistens kommt man gar nicht zu all dem, was man sich vorgenommen hat. Jetzt gehen wir über den Winter, über den Jahreswechsel ins neue Jahr. Mhm. Was machst du da im Frühling?
Also, freue mich natürlich über Schnee, wenn es Schnee kommt, weil das wieder eine Isolation ist für die Erde und vor allem Feuchtigkeit gibt, was dringend nötig ist mit dem Klimawandel. Und Winter ist einfach auch die Zeit, wo ich mich natürlich Gedanken mache, was ich alles an Samen haben möchte, was ich habe, was ich bestellen möchte. Und sonst ist es, ja, wenn ich hier bin und mit Holz feuere, dann habe ich auch Asche. Dann kommt auch ein bisschen Asche über das Ganze, aber auch da, es ist wirklich, es soll ein Minimum sein. Also zu viel Asche ist einfach auch nicht gesund, das muss man ganz klar sehen. Fallobst, wenn Obst fault im Lager, natürlich auch vierteln, verteilen. Ein Teil werden die Vögel fressen und ein Teil wird verrotten. Alles Nahrung für die Erde. Und sonst, was hat man noch im Winter? Ja, man hat Ruhe, man darf ein Buch lesen, man kann sich Fragen stellen, beobachten, das Wetter wirklich auch aufschreiben, weil man vergisst es manchmal, wie es war. Und auch im Winter finde ich eine gute Zeit, sich zu überlegen, was ist gut gegangen. Weil es ist ja nicht so, dass nicht alles gut geht. Es geht immer etwas gut. Und ich für mich habe gelernt, seitdem ich wirklich weniger im Garten mache, sondern die Natur mehr sein lasse, dass ich Muße habe, dass ich Freude habe. Und ich finde, dass wenn ich dann im Frühling zeigen darf, dass die anderen, die im Herbst mühsam ihre Erde umgestochen haben und ich werfe da einfach mein Material drauf und mit den Händen in die Erde fahren kann, ein Stolz, dass man es so schön haben kann, ohne Rückenprobleme zu haben.
Kannst du dir das eigentlich alles merken oder schreibst du dir auch mal Sachen auf, die du letztes Jahr gemacht hast, einfach um Notizen zu machen?
Ich mache ab und zu Videos, die ich dann in unserer Gruppe teile. Das sind eigentlich dann immer, ja, einfach die Begeisterung. Ich muss sagen, ich lasse mich wirklich sehr oft begeistern, weil, also jetzt zum Beispiel dieser Sorglosgarten, da war ich dieses Jahr, glaube ich, 4-mal drin, weil im Frühjahr habe ich gesetzt, konnte ich nur einen Drittel, weil die Erde so trocken war. Und als ich dann wiederkam, war es so heiß. Es hat dann schon einiges gewachsen, aber die Schildkröte, die anscheinend jemand vor Jahren ausgesetzt hat, die hatten so Durst, die haben mir dann die Kürbisse, 9 Sorten waren es dort, abgefressen, weil sie Durst hatten. Das war einfach auch wichtig, dass sie die hatten. Da habe ich gedacht, ja nun, der Garten ist jetzt halt so, kann ich nichts machen. Der Hagel hat letztes Jahr alles geschreddert, muss ich auch noch sagen. Und als ich dann wieder kam, da war alles voll mit Amaranth und den Tomaten, die sich teilweise selber verwildert haben. Und die sind übrigens jetzt noch toll, gesunde, trotz letzten 10 Tage täglich Regen, gesunde Pflanzen, ohne Krankheiten. Und das lasse ich übrigens, das, was ich nicht abernte, ich werde dann einige Zweige Tomaten abschneiden und aufhängen und nachreifen lassen. Und die Karotten, die dort wachsen, die haben sich erholt, die waren nicht mehr zu sehen, die kamen wieder aus der Erde geschossen. Und auch ein Kohlgewächs ist plötzlich wieder am Austreiben. Also ich, ohne etwas zu tun, habe ich doch zu ernten. Und der Amaranth lasse ich abfrieren. Und der deckt mir die ganze Erde zu. Und im Frühling wird die Erde feucht sein und ich kann wieder beginnen mit Pflanzen.
Super. Dann lass uns doch noch mal kurz drüber sprechen, was du dann im Frühling und Sommer machst.
Also ich beginne Mitte März natürlich mit Säen, sogar ein bisschen früher mit den Schwarzwurzeln in die Erde zu bringen, mit den Erbsen, Wintererbsen, habe ich jetzt den Versuch auch gemacht an einem geschützten Ort habe ich Wintererbsen gesät, wo ich dann die jungen Triebe essen möchte.
Ziehst du auch irgendwas vor oder?
Ja, ich ziehe relativ, jetzt wo ich pensioniert bin, kann ich ja dann ein bisschen länger da und dort sein, dann kann ich das machen. Geht auch locker 10 Tage Abwesenheit ohne Gießen, wenn man die richtige Erde hat. Und ich sehe vor, einfach weil ich die Chance habe, in einem kleinen Gewächshaus etwas geschützte Sachen, in Hochbeeten, die ich dort drin habe, das wachsen zu lassen. Natürlich auch da mit Terra-Preta-Erde angereichert, natürlich im Sommer auch gemulcht. Und es ist halt einfach, das Essen ist anders. Man kann fast nicht mehr gekauftes Essen haben, wenn man weiß, dass die Natur offene Salate auch im Winter gibt, wenn es nicht zu nass ist, dass man wirklich Feldsalat natürlich oder auch jetzt noch Kohlrabi oder es gibt so viel, was man jetzt noch essen kann, was man früher einfach gesagt hat, Herbst ist Ende Saison, fertig, ich will nichts mehr, es geht alles ineinander. Also jetzt in den Frühling, es gibt kein leeres Platz, es gibt immer etwas. Rettiche zum Beispiel, wunderbar, ich bekomme jetzt so schöne Rettiche, genau das, was der Körper für den Winter braucht. Die Bronchien brauchen das Senföl. Wir brauchen diese Aktivierung unseres Immunsystems und all diese vielen Pflanzen, eben auch von Asien mit Senfölen, helfen uns wirklich gesünder über den Winter zu kommen. Und durch das, dass wir nach draußen gehen müssen, haben wir auch frische Luft. Also wir machen mehrfach etwas für unsere Gesundheit, wenn wir im Winter den Garten bewundern und ernten. Und dann im Frühling kommt dann natürlich die Tomaten, sehe ich vor, auch wirklich erst ab Mitte März beginne ich, und das bei 350 Sorten geht bis Ende April. Habe dieses Jahr sogar am 10. Mai Silbertanne ausgesät, das ist eine kleine Buschtomate, und da habe ich vor 5-6 Tagen die letzte geerntet. Also auch die wurde noch reif. Also man soll sich je nach Gegend halt ein bisschen schauen, wie lange die Kultur gehen darf. Dann kann man auch in kalten Gegenden Sommergemüse haben. Sugetti und diese Kürbisarten und so, das wird bei mir dann wirklich erst, wenn es Zeit ist, nach Mitte Mai ausgesät, direkt. Die werden nicht vorgezogen. Salate natürlich, die kann man jetzt im Winter säen und dann im Frühling pikieren und wachsen lassen. Radieschen auch schon wieder ganz früh direkt säen mit einem kleinen Tunnel. Oder dann zum Beispiel habe ich jetzt den Versuch laufen, ich habe die Wintergemüse in Schotter gesetzt und mit alten Ziegeln umrandet. Die wachsen wunderbar, mal schauen wie lange. Aber man soll spielen, einfach. Das macht Freude, wenn man sich an Gesetze hält, ist man gesetzt im Stress. Und wenn man spielt, wenn man einfach sagt, ich nehme jetzt meinen eigenen Samen, ich riskiere jetzt einfach, entweder es kommt oder es kommt nicht. Aber wenn es kommt, dann weiß ich, dass ich meine Essgewohnheiten um viel angenehmeres und frischer, gesünderes erweitern kann. Also spielen, einfach diese Last, ich muss in den Garten, ich muss das tun, habe ich abgelegt, und ich gehe in den Garten, egal die welche Jahreszeit, schaue, was ich tun darf, was ich tun kann, und mache es ohne Plan. Tönt chaotisch, aber ich bin stressfrei und es funktioniert.
Ich finde es super. Deswegen ich auch. Sagst du auch im Sommer, in deinem Sommerplan steht Ernten, Genießen, Mulchen, Beobachten. Das genau. Klingt schon sehr entspannt.
Es ist Meditation by doing. Es macht wirklich Spaß. Und das ist etwas, was man eine gewisse Zeit lang einfach nicht mehr gemacht hat, weil man immer diese Vorschriften eingehalten hat. Was sollen die Nachbarn sagen, ist übrigens ein Satz, den ich sehr oft höre. Und ich sage dann, ja, für mich ist wichtiger, was meine Erde mir sagt, als was die Nachbarn sagen.
Ja, ja.
Ich habe ein Glück, ein Freigeist zu sein, und mein Mann hat das glücklicherweise auch mitgetragen. Also von dem her, ja, Glück gehabt.
Ja. Lass uns deinen Jahreskreislauf noch kurz abschließen im Sommer. Gießen, hast du ja schon gesagt, so wenig wie möglich.
Ja.
Macht man, ich würde sagen, eine Fingerprobe oder
was? Absolut, ist da dein... ja. Also entweder die Fingerprobe, also das heißt Zeigfinger in die Erde, und wenn mindestens der obere oder fast bis zum Mittelteil trocken ist, dann kann man gießen. Aber dann richtig gießen, also pro Tomate zum Beispiel, dann locker 2-3 Liter gießen. Dann nach mit der Hand, das gilt jetzt für alle Setzlinge oder Pflanzen, die Kanäle verschließen, weil sonst würde die Sonne ja das direkt wieder im Gang herausziehen, und dann mulchen. Mhm. Dann ist das weitere 6 Wochen in Ordnung. Man muss nicht dauernd gießen. Und finde ich auch wichtig, weil wir sind alle angewiesen, dass wir Wasser haben. Aber wir müssen nicht überall Tropfbewässerung machen. unsere Nahrung ist vielleicht nicht immer überall gigantisch, aber dafür hat sie Qualität. Und die Mineralstoffe, die Wurzeln im Tieferen finden, bekommen sie in der Oberfläche nicht. Mhm. Und wir müssen einfach wieder für mich ist es wichtig, das muss jeder selber wissen, aber für mich ist es wichtig, dass ich im Einklang bin mit der Natur, auch weiß, dass die Ressourcen beschränkt sind, also auch die optimale Vorbereitung, die ich ja jetzt im Herbst starte, durch das Jahr durchziehe, dass die Erde so viel Reservoir hat und leben kann, weil wenn wir immer zwischendurch mal, täglich, es gibt ja Leute, die finden, man muss jeden zweiten Tag Tomaten gießen, das ist eine Verschwendung und fördert Pilzkrankheiten. Natürlich, wenn ich so viel gieße, dann muss ich meinen Plan auf Pilze umstellen, dann funktioniert das wunderbar. Aber man kann nicht denken, man will ja keine Kraut- und Braunfäule haben und wenn man so viel gießt und keine Decke zwischen Erde und Pflanze macht, was der Mulch ja macht, dann hat man die Krankheit. Leider. Oder vielleicht einfach auch gut, weil sie uns zeigen muss, dass etwas im System nicht stimmt. Mhm. Und wenn man zurückgeht auf die Generationen vor 40, 50 Jahren, diese Menschen hatten keine Zeit, so viel Wasser zu geben. Sie hatten keine Möglichkeit, so viel Wasser zu geben. Und so viele Leute sagen mir, ach, das Gemüse der Großeltern, das war so aromatisch und gut und auch groß. Aber wir denken, wir haben gelernt, wir können immer Wasser geben, wir sollten es aber nicht. Wir können vieles, aber wir müssen, ich denke, so wie der Jahreskreis ist, wir sollten einfach, also ich sehe mich als ein glücklicher Profiteur von einem Kreislauf, der mein Garten mir gezeigt hat, der funktioniert und ich damit gesundes Gemüse ernten darf.
Ja, und vor allem, also es scheint dir ja recht zu geben, du sagst, seit Jahren brauchst du eigentlich kein Wasser für die Pflanzen, du hast keine Kraut- und Braunfäule, du hast noch nie Gift gegen Schädlinge eingesetzt. Also der systemische Ansatz scheint ja zu funktionieren bei dir.
Der funktioniert wirklich, obwohl das zuerst ganz, die Erde war absolut nicht gut. Aber dank dem, dass ich nicht so oft da war, habe ich zwischendurch nicht gesehen, wie der Garten aussieht. Dann hast du einfach radikal mal eine Reisaktion gemacht, liegen gelassen und das vererdet. Mhm. Also das hat mir sehr viel Freiheit gegeben.
Ja. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland das anwenden müssen, müssen die irgendwas anders machen? Weil es kann ja durchaus sein, dass sie mehr Niederschläge haben als jetzt du in Kroatien. Oder kann man das im Prinzip 1:1 übertragen?
Ich glaube, man kann egal wo nicht 1:1 übertragen, weil es kommt wirklich auf die Erdmischung drauf an, die man hat. Das ist sehr individuell. Also bei Sandboden muss man halt wirklich schauen, dass man irgendwie so viel Material reinbringt, dass da auch die Tiere eben aktiv werden können und den Boden verdichten mit Erde, also mit Humusgehalt in der Erde. Und bei weißer Erde muss man das halt sehr viel Nahrung dann auch eventuell mit Mist, wenn man kann, dazu geben, also Hochbeete zum Beispiel oder Hügelbeete mit Mist anlegen, dass man da eine Basis hat. Man muss sich seinen Weg finden, damit die Erde die Chance hat, sich so zu regenerieren, dass sie in ein Optimum für sich kommt. Und das ist wirklich also sehr viel Abfall von Ästen benötige ich zum Beispiel vom Füllen meiner Hochbeete jedes Jahr. Und eben, es besteht eigentlich kein Abfall, das ist der Grund. Man verwertet alles für sich und bekommt dafür gute Erde. Und wer zu viel hat und gerne Kompost umdreht, der darf natürlich auch seinen Komposthaufen machen, ist ja auch okay. Das Individuelle ist für mich das Wichtigste, das ein Gärtner für sich finden soll. Und wenn er das hat, dann hat er ein glückliches Gärtnerleben.
Das ist doch ein wertvoller Tipp zum Schluss, Trudi. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch, bei dem ich wieder viel gelernt habe und unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch. Also ich bin total inspiriert von dieser Entspannung, die du ausstrahlst und habe jetzt eben heute auch gelernt, am besten einen Zero-Waste-Garten zu haben. Also eigentlich fallen Gartenabfälle sozusagen gar nicht an, sondern die sollten dem Boden zugutekommen. Hast du noch eine letzte Botschaft, irgendetwas, was dir auf der Seele liegt, was du gern weitergeben willst, über das wir nicht gesprochen haben? Haben wir irgendwas vergessen?
Ja, zwei Sachen, die mir unverständlich sind, zum Beispiel bei Fernsehsendungen oder bei Gartenzeitschriften oder auch im Podcast, ist, dass man immer noch von Humuserde spricht. Ich weiß nicht, ob das eine Verkaufstaktik ist, weil Humus ist eigentlich in jeder kompostierten Erde drin. Und sobald der Prozess mit Würmern und Lebewesen aktiviert ist, hat es Humusgehalt, und nur Humus in die Erde zu bringen, ist nicht möglich. Der optimale Humusgehalt ist, glaube ich, so um die 7% bei einer totalen guten Erde. Und das andere ist einfach mal an alle Menschen, die so gerne Tomaten ansehen wie ich. Ich bin keine Tomatenzüchterin, sondern ich bin Tomatensortenerhalterin. Zucht ist das, und das ist eine sehr, sehr aufwendige Arbeit, die relativ wenige Menschen machen, welche über Jahre oder über Saisons auf jeden Fall Tomaten kreuzen und neue Sorten so entstehen. Also wir sind bestenfalls Tomatenerhalter, und das ist etwas ganz Wichtiges. Also ich habe in meiner Sammlung um die 3000 Sorten Tomaten. Ich komme nicht mehr nach, die Liste zu schreiben, deshalb weiß ich das nicht, aber ist auch nicht wichtig. Aber bei all den vielen neuen, die in den letzten 10 Jahren Maximum gekommen sind, muss ich sagen, komme ich persönlich immer mehr wieder auf die alten Sorten zurück, einfach weil sie über Jahrzehnte erhalten wurden und samenfest sind, was bei den neueren nicht so oft der Fall ist. Und vor allem bitte an alle, die Tomaten lieben und ihre Sorten haben, nehmt immer eure eigenen Samen, denn die Samen haben ein Gedächtnis, und das Gedächtnis behält sich Wetterkapriolen, es kennt die Erde, und je mehr ihr eure eigenen Samen habt, von den schönsten Exemplaren natürlich, umso bessere Qualität und aromatische Früchte bekommt ihr.
Super, ein wertvolles Geheimnis von dir. Dann machen wir das so. Danke, dass du dir die Zeit genommen und von deinen Erfahrungen berichtet hast. Trudi, wir wünschen dir alles Gute. Bleib so entspannt und weiterhin so erfolgreich mit deinem fruchtbaren Boden. Ja, und vor allem gärtnere weiterhin mit der Natur und nicht gegen sie.
Herzlichen Dank. Alles Gute.
Und wenn ihr zu Hause Unterstützung bei der Beetplanung benötigt, dann ladet euch doch einfach mal kostenlos die Früd-App herunter oder besucht uns im Internet auf früd.app. Da könnt ihr euch auch viele Tipps zum Gemüseanbau holen, oder ihr schaut euch mal im Lexikon oder unserem Shop um. Da haben wir jede Menge samenfestes Bio-Saatgut und andere Dinge für euren ökologischen Gemüseanbau. Das war's für heute mit Da haben wir den Salat, dem Früd-Garten-Podcast. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Bis dahin viel Spaß beim Gärtnern.